Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwarecasts. Mein Name ist Marco und heute habe ich einen Gast mitgebracht, und zwar den Daniel, mit dem ich gerne über die Frontend-Entwicklung für Backend-Entwicklerinnen sprechen möchte. Daniel, möchtest du dich vielleicht einmal direkt kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne, Marco. Mein Name ist Daniel Zenzes. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit bei der Codecentric. Da durfte ich auch 5 Jahre walten und schalten. Und nach ein paar anderen Stationen bin ich jetzt gerade in meiner Elternzeit so in den letzten Zügen tiefenentspannt und erholt, wie man das in Elternzeit so sein kann. Und für mich in der Zukunft, für die Hörerinnen und die Hörer wahrscheinlich in der Vergangenheit, ab September diesen Jahres bin ich dann Principal Consultant bei der Adesso, also bei, ich hoffe, befreundeten Unternehmen. Und ja, ansonsten kennt man mich vielleicht über meinen Podcast, Herr Zenzes will's wissen, oder meinen Podcast Ready for Review. Ich glaube, die landen in den Shownotes und da kann man dann noch mehr von mir hören, wenn man möchte. Ja.
Super. Ja, die landen auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr gerne. Freut mich auch sehr. Bin ja auch selber Hörer und da kann ich auch gerne die Promotion an der Stelle machen. Ja, warum reden wir heute? Also ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, als Backend-Entwickler stelle ich mir manchmal die Frage, so wie kann ich im Frontend mehr beitragen? Das würde jetzt auch bedeuten, in der Vergangenheit habe ich auch schon mal etwas im Frontend gemacht. Wie ich das schon auch im Podcast mal betont habe, ist, dass ich kenne da meine Grenzen, was eine Beschreibung ist für, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tue. Naja, und was könnte ich denn jetzt so ganz konkret machen, um da in der Gegenwart anzukommen? Wenn ich jetzt an Frontend-Entwicklung denke, meine Güte, Daniel, manchmal denke ich da vielleicht auch noch an die Zeiten zurück mit HTML und jQuery einfach in das Frontend reingebaut. Und naja, hat auch funktioniert, war jetzt nicht besonders toll, aber ja, irgendwo, was meinst du denn so, wie in welche Richtung wir denn da jetzt so gerade gehen?
Also ich gebe gleich den Disclaimer, das ist super opinionated. Irgendwo wird jemand stehen, eine Faust ballen und sagen, ah, das ist aber alles falsch. Also wir versuchen, einen Teil der Realität abzubilden. Ich glaube, um die Frage so, das too long didn't listen, vielleicht am Anfang zu machen, wo du sicher mit aufgestellt bist oder was du auf jeden Fall machen solltest, sind so die Standards, HTML, CSS, JavaScript. Also wirklich die Basics kannst du im Mozilla Developer Network, MDN, dir richtig viel Infomaterial zu angucken. Und das sind so die Dinge, mit denen du dich beschäftigen musst. Das sind verschiedene Themen dabei. Wenn du bei HTML jetzt bist, ist es halt nicht nur Diff-Elemente. Ja, das ist so das letzte Element sogar, was du verwenden sollst. Also auch HTML hat eine gewisse Komplexität, weil es darum geht, deine Inhalte zu strukturieren. Und CSS, das ist das, wo die meisten dann so ein bisschen ins Schwanken kommen, ist vielleicht auch nochmal so eine eigene kleine Herausforderung, weil du da mit verschiedenen Boxmodellen, Floating und so weiter zu tun hast. Also wie schaffe ich es, dass das eine rechts, das andere links und das auch auf meinem Smartphone, dass es immer noch gut aussieht. Und das andere ist JavaScript als Fundament, als Sprache, die einem sehr vertraut kommt, die trotzdem andere Sachen macht, als man immer so erwartet. Und ja, das ist so das, wo du so ein bisschen gucken musst. Und ich glaube, das erklärt auch, warum viele jetzt am Anfang erstmal überfordert sind, weil wir haben jetzt schon 3 Themenblöcke, wo du dich ein bisschen tiefergehend mit beschäftigen musst. Ne? Ich meine, jeder kriegt auch irgendwie Java oder im Backend irgendwas zusammengeklöppelt, aber auch da gibt es immer Feinheiten, wo man darauf achten möchte, wie man Code gut schreibt und eine hohe Qualität macht. Und das hast du jetzt hier schon 3 Sprachen. Und dann kommt on top nochmal im Frontend, jetzt gerade ist das ja ganz klar, irgendein Framework dazu, sei es React, Angular oder Vue, um mal die ganz großen Bekannten zu nehmen. Da gibt es ja natürlich dann nochmal so ein paar Spezialisierungen. Aber wir wollen die Folge jetzt nicht damit sprengen, die ganze Zeit irgendwelche Frameworks zu thematisieren. Ja,
ja, so in Richtung HTML, glaube ich, ist der Zugang ja noch, würde ich mal sagen, recht, was heißt einfach, aber man kann das ja ganz schön ausprobieren. Also ich kann mir eine HTML-Seite auch auf den lokalen Rechner legen, kann das ausprobieren, kann gucken, dass da mein Content erscheint, wie ich mir das wünsche. Und da kann ich mir auch das ganz gut vorstellen, dass man da einen gewissen Flow kommt, das ausprobieren kann. Aber spätestens bei wirklich, was du auch gerade beschrieben hast, beim Thema CSS, da wäre ich schon mal an einer gewissen Stelle herausgefordert, das wirklich auch irgendwo strukturiert anzugehen. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist so das Problem, wie man das, oder wie nicht nur man, sondern wie ich das auch schön so in Kombination bringen kann, dass ich drauf gucke und mir denke, ja, das sieht gut aus, so habe ich mir das gewünscht. Gibt es da irgendwie so Schritte, die du meinst, das lohnt sich, das zu verfolgen? Oder gibt es da irgendwie so einen Ansatz oder irgendwas, was man da gehen kann?
Also bei HTML muss ich noch ganz zwei Aspekte mit reinsetzen, die gerne vergessen werden. Mhm. Nämlich dieses semantisch korrekte HTML ist leicht zu ignorieren. Ne? Du kannst immer Div-Container machen, alles in Divs packen und dann sieht das auch richtig aus. Mhm. Das ist das eine. Oder wenn du anfängst, die Optik mit HTML schon zu machen, dass du sagst, das ist zwar jetzt die Seitenüberschrift, aber ich will die kleiner haben, also mache ich eine H4 statt eine H1. Ach so, dann ist die Semantik nicht ganz korrekt. Mhm. Ja, weil das alles macht CSS. Und da muss man so ein bisschen diesen Gedankengang muss man reinbekommen. Das spielt dann auch alles sehr groß in das Thema Barrierefreiheit rein. Das wird ja in den nächsten Jahren auch gesetzlich mehr gefordert von Webseiten, dass die da diese Barrierefreiheit anbieten und unterstützen. Und da kannst du über vernünftiges HTML schon sehr, sehr viel erreichen. Zu deiner Frage zu CSS ist echt schwierig. Ich habe nämlich selber ein bisschen geguckt, was sind denn jetzt gute Bücher, um da reinzukommen. Ich habe mir das damals, glaube ich, über irgendwelche Internetseiten zusammengegoogelt, irgendwie. Keine Ahnung was. Ich habe ein paar Bücher im Kopf, deren Titel ich aber jetzt nicht kenne. Deshalb verweise ich auch hier auf die Shownotes. Mhm. Die schicke ich dir dann nämlich noch. Dann habe ich so 2-3 Bücher vielleicht für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wo man mal reingucken kann, um das aufzubauen. Weil es ist natürlich auch wieder eine Schriftfarbe zu ändern. Das ist vielleicht verhältnismäßig einfach. Schwierig wird das so, wenn ich Sachen positionieren möchte und das auch für verschiedene Devices positionieren möchte. Ja, und wir fangen jetzt nicht an, von Animationen zu sprechen oder anderen Sachen, ne? Das, dann wird es halt immer komplexer. Deshalb, ja. Mhm.
Ja, was ich auch gerade so sehe, ne? Ich habe jetzt hier einfach das Studio-Link-Browser-Fenster auf und ich sehe dann so ein paar Elemente, die so in ihren Bereichen sind und ich glaube, das ist auch recht responsive gerade entwickelt. Aber selber würde ich jetzt auch erstmal ziemlich, würde ich erstmal gucken, so. Wie könnte man das denn machen, ne? Dass so bestimmte Elemente in so einer Richtung erscheinen und deswegen war das für mich einfach mal so eine spontane Frage.
Also du kannst natürlich immer, auch wenn es vielleicht irgendwie sowas wie Bootstrap oder so, also wenn du jetzt sagst, ich will jetzt mich nicht mit CSS beschäftigen und ich mache jetzt mein eigenes Projekt oder das ist jetzt nichts für den Kunden, sondern eine interne Anwendung und die muss nur irgendwie nach irgendwas aussehen, gibt es Frameworks wie zum Beispiel Bootstrap, die okay sind. Ne? Ist jetzt nicht das Schönste auf der Welt. Ne? Gibt auch noch schönere Ansätze, gar keine Frage, aber das ist so das Erste, was einem einfällt. Und da hast du so dieses schöne Ding, die geben dir immer in den Beispielen, deshalb empfehle ich es auch, HTML und CSS, wie du es zusammenbauen musst. Mhm. Dann kannst du wirklich sagen, oh, diese Klasse, das sieht genauso aus, wie ich es haben möchte, den HTML-Block kopiere ich mir jetzt hier rein. Wie ich die Inhalte da reinmodel, weiß ich irgendwie, weil ich das Template ja irgendwie kontrollieren kann. Und dann sieht das schon mal richtig aus. Und das ist vielleicht sogar gar kein so schlechter Einstieg. Ansonsten kann ich noch einen Punkt sagen. Wenn du in einem Team arbeitest, und das ist ja bei der Concentric ganz oft der Fall, wo auch nochmal UX- und UI-Experten mit dabei sind, die dann zum Beispiel in Tools wie Figma oder so deine Designs schon entwerfen, die richtig guten machen das so, dass man das CSS aus diesen Tools verwenden kann. Dann kannst du sagen, oh, ich habe jetzt diesen Container, diese Karte hier, die soll auch so aussehen, dann kannst du dir das CSS dafür schon mal angucken und hast schon mal so einen Startpunkt. Der wird nicht perfekt sein, aber ja, schon mal sowas, oh, es geht grob in die Richtung und dann kann der Frontend-Experte, den man vielleicht, oder die Expertin, die man im Team hat, dann nochmal draufgehen und dann ein bisschen im Pair am besten das optimieren.
Okay. Ja, das war gut. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Startpunkte, die ich auch nehmen kann. Ich würde jetzt auch sagen, so ein Bootstrap kann ich ja eigentlich auch ganz gut loslegen. So in Richtung JavaScript sollte ich wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen was verstanden haben, wenn ich das so richtig sehe.
Kommt mir drauf an, was du machst. Ne? Also wenn es nur darum geht, Sachen darzustellen, reichen ja HTML und CSS schon. Du kannst auch mit HTML und CSS schon sehr viele Dinge machen. Also da sind auch Dialoge inzwischen, die unterstützt werden. Ne? Also das ist schon, diese Sprache ist immer, wird immer mächtiger und dann kannst du auch mit sehr wenig JavaScript schon Sachen erreichen. Mhm. Wenn wir dann natürlich in diese Richtung Single-Page-Application gehen, kommst du an JavaScript nicht mehr vorbei, weil du hast diese ganze Kommunikation, sagen wir mal ein REST-Endpoint zum Beispiel, können auch andere Protokolle sein, ist jetzt nicht so wichtig, wo du irgendwo ein Backend ansprechen willst, die Daten verarbeiten möchtest, dann hast du irgendwo einen State, den du verwalten möchtest, ne? Und dann wächst der Anteil von JavaScript. Wenn ich jetzt dir empfehlen soll, was du lernen sollst, würde ich sagen, fang erstmal mit JavaScript an. Da gibt es auch zig Bücher und so, da kann man sich frei bedienen, was man machen soll. Denn das ist so am Ende das, was auch wirklich läuft. In vielen Projekten, weiß ich, wird auch auf TypeScript gesetzt, was auch super ist, aber was natürlich nochmal mehr Komplexität reinpackt, weil du einfach mal ein Typsystem mit da drin und bezogen auf deine Anwendung hast du nochmal einen Build-Step irgendwo mehr drin. Das heißt, auch deine ganze Entwicklungspipeline wird etwas komplizierter, was man machen kann. Ich will jetzt nichts gegen TypeScript sagen, aber wenn du jetzt startest und sagst, okay, ich fange jetzt mit Standards an, dann ist JavaScript der Standard und TypeScript ist so Schritt 2 oder 3.
Ja, okay, das heißt, da kann ich mich schon mal an den Standards bedienen und bin dann schon mal, ich sag jetzt mal, sattelfest. Also da kann mich jetzt ja erstmal nicht mehr so viel dann überraschen. Und dann kann ich damit schon mal simple Dinge umsetzen, simple Frontends umsetzen.
Genau, also natürlich, wenn du in einem React-Projekt, ich nehme es jetzt als Platzhalter für Angular und alle anderen, die da auch sind, wo schon riesige Komplexität da ist, dann wirst du nicht drüber hinwegkommen, dass du irgendwie nochmal mit anderen Leuten aus dem Team arbeiten musst, um zu verstehen, wie ist das Ganze strukturiert, wo finde ich denn dieses Stückchen Code, was ich jetzt gerade machen möchte, denn bei diesen Single-Page-Application-Frameworks ist ja dieser Komponentengedanke. Ne? Du hast eine Navigation zum Beispiel, die in einer bestimmten Stelle ist, die dann wiederverwendet wird, oder du hast eine Liste von, keine Ahnung, Produkten oder Nutzern, die wird auch irgendwo als Komponente sein und die musst du halt finden und dann auch anpassen. Dann kommt dir dein HTML- und CSS-Wissen wieder zur Hilfe, weil du sie stylen kannst und anpassen kannst und je nach Framework, das du da verwendest, deine JavaScript- oder später TypeScript-Kenntnisse, um das dann mit deiner Business-Logik zu verknüpfen.
Okay. Gut, also machen wir nach den Standards. Sollten wir dann uns so in Richtung Frameworks oder Toolkits reinbewegen. Ich muss jetzt gerade bei Toolkits selber nochmal überlegen, weil ich bin mir gerade gar nicht so sicher, als was React jetzt gerade klassifiziert ist. Ist ja kein Framework. Das,
Ja, React ist eine Library, weil es quasi, ich mache es jetzt in einfachen Worten, die Frontend-Leute kurz die Ohren zuhalten, bitte. für mich ist React eine Library, die bekommt Properties, die bekommt Input. Und die liefert dir in Anführungszeichen HTML. Ja, das ist im Detail nicht korrekt, aber so kannst du es dir vorstellen. Eine Komponente hat immer so ein paar Properties. Du kannst es dir vorstellen, als würdest du deine eigenen HTML-Elemente schreiben. Und am Ende baust du deine eigenen HTML-Elemente zusammen und schwupps, fertig ist dein Shop oder deine Anwendung, die du da hast. Genau.
Und genau, also wenn wir jetzt mal aktuell auf den Markt gucken, dann haben wir doch sowas wie React, wir haben Vue.js und wir haben Angular, die sich ja dann im Detail auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Also ein bisschen heißt wahrscheinlich auch stärker unterscheiden. Macht das Sinn? Also du hast jetzt einmal React ganz kurz beschrieben und alle Frontend-Leute haben weggehört. Möchtest du das vielleicht auch nochmal für Vue.js auch nochmal machen?
Also Vue ist ja der kleinste von denen, würde ich jetzt mal sagen. Der Gedanke ist wieder selber, also es sind alles Komponenten-Frameworks. Das heißt, der Gedanke ist schon da, dass du am Ende dir eine Komponente definierst, die dir zum Beispiel einen Login-Button macht, ne? Oder ein Formular oder sowas oder ne, in verschiedenster Granularität. Und das, was Vue jetzt wieder von React unterscheidet, ist, dass du in einer Datei sowohl einen Block für dein Markup, dein HTML hast, wo dann so ein paar Attribute drin sind, die aus dem Vue-Kosmos kommen. Wenn du zum Beispiel eine Schleife hast, kannst du das in dem Markup verwenden. HTML selber hat das nicht. Und du hast einen Block für dein TypeScript oder einen JavaScript-Code, wo du dann die Geschäftslogik drin hast und du hast einen Block für das Styling. Und dann kannst du, das ist eigentlich ganz cool, das ist das Coole an Vue eigentlich. Alles in einer Datei, das fühlt sich so an, so, oh, kann ich jederzeit wegwerfen oder woanders verwenden. Alles, was zusammengehört, ist da drin. Und der nächste Kandidat ist Angular. Angular ist definitiv ein Framework, weil das ist quasi es ist alles drin Lösung. Ne, du hast das TypeScript, es gibt eine Lösung für deine REST-Kommunikation, ein Testing-Tooling ist irgendwo drin. Und jetzt fliegt hier ein Hubschrauber drüber. Ich hoffe, man hört den gerade nicht in der Aufnahme. Ansonsten hier.
Ja. Kommt aus der Frontend-Community.
Aus der Frontend-Community. Hat jemand schon gehört, was ich sage? Angular ist so dieses gefühlt erwachsene System, weil da schon alle Entscheidungen, die du sonst bei React oder Vue vielleicht selber treffen würdest, was REST-Kommunikation angeht oder so selber treffen würdest, schon drin hat. Das macht das Ganze so ein bisschen schwergängiger oder etwas größer. Du hast auch eine TypeScript-Komponente, die du in TypeScript definierst, und du hast eine separate Template-Datei, wo du dein Template drin hast. Und aus irgendeinem Grund ist es so, dass beliebt oder relativ beliebt in Deutschland, aber auch wirklich nur in Deutschland. Es ist halt eine sehr komplexe Anweisung. Es ist aber dadurch, dass so viele Entscheidungen für dich schon getroffen wurden, halt bei vielen Kunden auch populär, weil alles schon irgendwie drin ist. Mhm. Ja, aber für, ich glaube, von, wenn du jetzt einfach so das hipste und weit verbreitetste Framework nehmen wolltest, würdest du eher so in die React-Richtung gehen. Mhm. Momentan. Aber das hängt natürlich von deinem Projekt ab, von den Leuten, die du hast und womit ihr arbeiten wollt.
Ja, ja, ich hatte jetzt auch mal wahrgenommen, dass Vue.js noch mal recht verbreitet ist oder ganz gut zugänglich ist für Leute, die im Backend eher so aktiv waren. Ist das etwas, was du erstmal teilen würdest oder wo du da noch mal Kritik hättest?
Ach, kritisieren möchte ich da nicht.
Ja, Kritik klingt natürlich hart, aber wenn du sagen würdest, ja, fang besser nicht mit Vue.js an, dann wäre das ja auch eine Meinung, ne, an der Stelle.
Also wenn ich jetzt total opinionated dir was empfehlen würde, weil du jetzt in einem Team, was auf jeden Fall alles mitmacht, was du sagst, was machen würdest, würde ich dir React empfehlen, weil es die beste Stack Overflow-Abdeckung hat, sehr ausgereift ist, du für vieles schon Lösungen findest, ChatGPT supportet ist super gut, alles gut. Von daher wäre das so meine erste Wahl, weil ich glaube, dass du da die wenigsten Probleme haben könntest. Mhm. Bevor ich zu Vue komme, kurz zu Angular. Angular nimmt dir die Entscheidungen alle ab. Dafür ist es an ein paar Stellen ein bisschen aus meiner Perspektive hakelig. Aber wenn du sagst, hey, ich habe hier schon alle Probleme gelöst, ich muss nichts mehr selber konfigurieren, das geht alles über eine CLI, super einfach, ist vielleicht Angular ein ganz guter Weg. Vue selber habe ich so nicht so richtig wahrgenommen, weil ich finde, es wird zwar sehr gerne mal gehypt und es hat auch tolle Aspekte. Ich glaube aber, dass du nicht so viele Leute dafür findest. Ich habe jetzt im letzten Jahr viel mit Vue gemacht. Macht schon Spaß. Es fehlt halt, es ist nicht diese Library-Abdeckung oder diese Komponenten-Abdeckung, wie du sie von den anderen hast. Mhm. Das ist so ein bisschen mit Abstrichen zu sehen. Ob das jetzt für Backend-Leute eher geeignet ist, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Also
es kommt wahrscheinlich drauf an. Sehr,
ja, it depends, genau. Habe ich noch gar nicht gesagt hier. Also.
Ja, gut. So, das heißt, wir sind jetzt irgendwo unterwegs. Wir haben dann uns auch da einmal durchgearbeitet und jetzt kommen wir dann zu dem konkreten Projekt und jetzt sehen wir da irgendwo unsere JavaScript-Bilddateien. Ich weiß nicht, eine Package.json und vielleicht gibt es da noch das ein oder andere Schmankerl, um es mal ganz offen zu stellen, ganz breit aufzustellen. Da bin ich ja dann auch vielleicht am Anfang erstmal überfordert und frage mich so, okay, muss das so kompliziert sein? Was ist da so kompliziert und was habe ich da überhaupt? Willst du da vielleicht mal ansetzen? Ich will es jetzt nicht als Tool Zoo bezeichnen, aber es ist ja schon viel los und ich glaube, da so eine gewisse Orientierung zu haben, wäre hilfreich.
Jetzt als erstes kommt wieder Opinionated, eine Empfehlung von mir für alle. Es gibt Tooling, das für dich auf jeden Fall das Handling der Node-Version managt. Node-Version-Manager fällt mir da ein. Das würde ich in jedem Projekt einführen, aber auch, weil ich es ganz toll finde, wenn alle dieselben Versionen haben von Tooling. Fairerweise muss man sagen, dass das bei Node nicht ganz so krass ist. Also es ist nicht wie, nehmen wir jetzt mal das Java-Beispiel, du kannst jetzt nicht jemanden mit einem JDK für Java 6 in einem Projekt, wo ihr Java JDK 20 sonst im Einsatz habt, parallel laufen lassen, das geht nicht. Da gibt es auf jeden Fall, fliegt dir das um die Ohren. Bei Node, gerade bei Frontend-Projekten, fällt es nicht so auf. Das ist immer so dieser Moment, wenn am Ende alles komisch läuft und man dann am Ende mal guckt, sag mal, welche Node-Version hast du, dass das dann vielleicht bei ganz obskuren Problemen aufgetaucht ist. Aber der Node-Version-Manager erlaubt dir halt, dass du halt eine Konfigurationsdatei, eine NVMe-RAC in deinem Projekt hast, wo drin steht, welche Node-Version ist in diesem Projekt gültig. Das kann man teilweise auch in der Package.json mit reinschreiben, je nach Tooling, was man da verwendet, ist es auch drin. Aber ich bin da so ein Freund, alle verwenden dasselbe Tooling, dann haben wir schon mal eine Fehlerquelle selber weniger. Jetzt hast du schon, oder wir haben jetzt schon die Package.json genannt, das ist so quasi der Einstiegspunkt. wo definiert ist, wie dein Projekt heißt, welche Skripte es gibt, ne? Also kennst du vielleicht, dass du so ein Bildskript hast oder so ein Testskript, das wird normalerweise in den meisten Projekten in der Package.json mit hinterlegt. Und da sind deine Dependencies drin. Ja, das ist alles sehr mit Backend-Gedanken gebaut worden, ne? Also es gibt Dependencies und Dev-Dependencies, weil du im Backend ein bisschen anders die Node-Projekte später zusammenbaust. Im Frontend, dadurch, dass wir später den Code noch bundeln oder einen Module-Loader haben, funktioniert das wieder alles ein bisschen anders. Aber in der Package.json, das ist so der Kerneinstiegspunkt. Also das ist das Erste, wo ich jetzt reingucke in ein Projekt, um zu sehen, was verwende ich eigentlich? Welche Versionen sind da drin? Und ja, wie ist das Ganze so zusammengebaut? Wie starte ich das Ganze lokal? Das würde ich in der Package.json erwarten, dass es da steht. Außer ich habe ein Angular-Projekt, dann habe ich eine Angular.json und dann starte ich das mit der Angular-CLI nochmal anders. Ne? Aber grundsätzlich ist Package.json schon mal nicht schlecht. Im Notfall sehe ich halt, oh, ich verwende Angular. Dann ist da wahrscheinlich doch noch was anderes in dem Ordner zu finden. Das ist so der Kernpunkt. Mehr macht NPM da nicht. Ne? Es gibt da NPM, das ist somit so der Quasi-Standard. Es gibt Yarn, ich würde sagen, das ist somit das Verbreitetste. Und, könnte ich auch eine Folge drüber quatschen, PNPM, die alle auf diesem selben Standard quasi aufbauen, in Details unterschiedlich sind, aber kannst du eigentlich verwenden. Du sollst auch hier wieder gucken, dass alle im Team dasselbe einsetzen, sonst kriegst du an anderer Stelle wieder Probleme. Aber grundsätzlich kannst du, da machst du mit denen alles nicht falsch. Hier würde ich dir schweren Herzens erstmal empfehlen, start mal mit NPM. Mhm. Und dann irgendwann reden wir über PNPM und dann sagst du, oh, das ist ja viel besser und dann nehmen wir das. Ja? Aber ja, das ist ja wieder, ist wie bei der Framework-Wahl, da kann man sehr opinionated sein. Was kann hast du
das,
noch?
Kann man ja? Das so vergleichen mit, ich habe da ein lokales Build-Tool, hast du jetzt auch gerade beschrieben, mit Dependencies. Und ich kann mir die dann aus dem Netz nochmal nachladen. Das heißt, wenn ich da jetzt eine bestimmte Version von irgendeiner Library haben möchte, dann finde ich die auch irgendwo im Netz abgebildet und kann mir die dann auch reinladen. So war das, glaube ich, auch gedacht.
Ganz genau. Also normalerweise ist das im NPM-Registry drin. Mhm. Ja, man kann natürlich sein eigenes Registry irgendwie haben, genauso wie du das in der Maven-Welt kennst. Du kannst die Sachen auch bei GitHub und Co. überall lagern. Dann ist das in der NPM-RC normalerweise festgelegt, wenn es nicht in der Package.json steht. Mhm. Ja, also das sind so die Stellen, wo du nachgucken kannst. Aber normalerweise ist es genau das. Da steht dann React drin, Doppelpunkt, keine Ahnung, 18 oder so ist die Version. Und dann weißt du, welche Version drin ist. Mhm. Und ja, das macht es. Also ich würde sagen, primär Dependency Management und ein einfacher Script Runner ist so die Hauptaufgaben, die das Tooling da hat. Das nächste, was du hast, ist ein Transpiler. Wir haben eben schon über TypeScript gesprochen. Also du wirst den Code, den du hast, irgendwie nochmal transpilieren wollen. Was heißt das? Bei TypeScript ist es klar, TypeScript selber läuft nicht im Browser. Also muss TypeScript dafür sorgen, dass aus dem TypeScript-Code JavaScript-Code wird. Die einfachste Konstruktion wäre zu sagen, ich nehme den TypeScript-Compiler, der dabei ist, und dann spuckt mir das JavaScript aus und das verwende ich dann im Browser. Später würdest du das mit Tooling vielleicht nochmal als ein bisschen anders machen, aber das heißt, du wandelst den Code, den du schreibst, in das um, was später aktuell läuft. Und das würdest du auch bei JavaScript heutzutage machen, denn Babel ist da zum Beispiel einer der Transpiler, den man nennen kann. Du möchtest mit dem modernen JavaScript-Tooling arbeiten, die modernen Sprachfeatures verwenden. Und der Transpiler übersetzt es dann so, dass es halt auch in jedem Browser, den du konfigurierst oder den du unterstützen möchtest, lauffähig ist.
Mhm. Ja. Ja, auch gut, dass du direkt nochmal Transpiler erklärt hast, weil ich glaube, an der Stelle ist das auch nicht sofort klar. Was mir jetzt noch direkt so ein bisschen im Kopf rumspukt, ist, ich werde demnächst nochmal eine Folge zum Thema WebAssembly aufnehmen. Hat das auch irgendwas mit Transpiling zu tun oder bin ich da in einem ganz anderen Bereich unterwegs?
Uiuiui, da habe ich dünnes Eis. Gut, dass du eine Folge dazu aufnimmst. Ich höre sie mir nämlich an. Ich habe mit WebAssembly noch nicht viel gemacht. Aber du hast ja quasi dann nativen, also Rust-Code oder C-Code, den du in deinem Browser ausführen kannst. Hm. Wie es konkret zusammengebaut wird, habe ich selber noch nicht so viel eingesetzt. Von daher würde ich da mal auf die nächste Folge verweisen. Da wird jemand mehr zu sagen können. Ich habe es selber noch nicht gebraucht und noch nicht so oft gesehen.
Hm. Ja, hatte mich jetzt auch gerade nochmal beschäftigt, weil du das gerade nochmal so angesprochen hast. Ja, genau. Okay, aber dann, das heißt, wir waren jetzt beim Thema Transpiler und was natürlich auch mal so ein Thema ist, ist das ganze Thema Linting vielleicht. Gibt es da auch noch was?
Ja, also Linting, würde ich sagen, ist der Goldstandard momentan ESLint. Der unterstützt nämlich momentan auch TypeScript mit dabei. Das heißt, darüber konfigurierst du die Regeln, unter denen dein Code gelintet werden soll. Was man dann noch mal parallel sehen kann, so ein bisschen, ist Prettier. Mhm. Das so gewisse, ich sag mal, Formatierungssachen übernimmt. Also es ist meine Herangehensweise. Für mich ist immer so, dass der Linter guckt, ob ich irgendwelche Fehler im Code womöglich habe, wo der sagt, hey, wir machen das jetzt so nicht in JavaScript in diesem Projekt und deshalb markieren wir dir das. Aber da steht bei mir nicht drin, wie viel eingerückt wird oder ob ich Tabs oder Spaces verwende oder ob ich ein Semikolon am Ende verwende. Das sind Sachen, die ich in den Prettier reinpacke und sage, okay, wenn ich eine Datei später speichere oder ich habe nochmal so einen Git-Hook mit drin, der dann Prettier drüber laufen lässt, dass der Code, ich sag mal, alles ordentlich eingerückt ist und den Standards entspricht, die man da definiert hat. Ja. Hm.
Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen, was wir noch an Tooling haben könnten, wenn ich ehrlich bin.
Das ist, dafür bin ich ja da.
Ah, sehr gut. Dann sag doch mal, was haben wir denn noch? Was finde ich in meinem JavaScript-Projekt noch?
Du wirst eine Vite-Config haben oder eine Webpack-Config haben oder eine Rollup-Config haben und das fällt so in dieses große Thema Bundler bzw. Module-Loader. Warum Bundling? Wenn ich überlege, du hast es eben schon schön mit jQuery erwähnt. Ne? Also früher habe ich irgendwie am besten mit JSF oder JPA mein Template zusammengebaut und für diesen einen Alert oder diese eine Funktionalität war dann so ein Skriptblock drin, ne, der dann irgendwas gemacht hat und das lief auch irgendwie. Wenn wir jetzt über Frontend-Entwicklung sprechen, merkst du schon, das sind 2-3 Zeilen mehr Code. Es passiert immer mehr da drin. Und ich will das nicht einfach, also ich muss es ja sowieso schon transpilieren, weil ich TypeScript habe oder moderne JavaScript-Features habe. Und dann möchte ich das vielleicht auch noch in irgendeiner Form optimiert ausliefern. Das heißt, entweder sage ich packe das alles in eine JavaScript-Datei, damit das nur ein großer HTTP-Request ist und wenn der Schmerz vorbei ist, dann läuft wenigstens das Frontend. Oder ich sage, ja, ich liefere, und das ist vielleicht die bessere Variante, so wenig JavaScript wie möglich aus. Dann baut sich die Seite auf und nur wenn der Client auch wirklich auf eine Seite geht, wird das nachgeladen, was ich brauche, was dann zum Beispiel so der Ansatz von Vite ist, wo dann Komponenten quasi im Hintergrund nachgeladen werden können. Und basiert auch wieder alles auf Standards, ne? Also das ist ja alles Sachen, die der Browser kann. Ressourcen aus dem Internet laden, klappt eigentlich ganz gut. Und das ist so dieses Tooling, was du so oben drüber hast. Also wenn du jetzt Webpack nimmst, was vielleicht leicht angestaubt ist momentan, also ein neues Projekt würde ich persönlich jetzt nicht mit Webpack machen, aber es ist auch kein schlechtes Tool oder so. Die definieren zum Beispiel, oh, ich verwende TypeScript, weil alle Dateien, die auf TS enden, die müssen durch den TypeScript-Loader durch, werden dann transpiliert und dann kommen die nochmal durch den JavaScript-Loader durch und danach minify ich die und keine Ahnung, was ich damit mache. Das konfigurierst du in der Webpack-Config. Ich persönlich mag Vite sehr gerne, weil das mit sehr wenig Konfiguration das Ähnliche macht. Ja, da ist also das Stichwort Convention over Configuration. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt so zusammengebaut habe, wie die Macher von den Frameworks es sich so denken, dann habe ich mit sehr wenig Code schon meine Frontend-Anwendung am Laufen und dann ist dann auch meistens noch ein Dev-Server dabei, dass ich das lokal starten kann. Hot-Reloading, ne, dass ich sagen kann, oh, ich ändere was im Code und ich sehe sofort im Browser, dass sich das geändert hat. Was ja auch das mit CSS zum Beispiel einfacher machen kann, weil du dann damit arbeiten kannst. Da gibt es verschiedene Tools. Ich glaube, Webpack ist noch immer das, was am besten abgedeckt ist. Wenn ich jetzt einfach nur googeln möchte und mich da durchsuchen möchte. Bei Vite glaube ich, dass du, wenn du dich an die Standards so ein bisschen von denen hältst, mit sehr wenig Konfiguration einfach starten kannst. Wenn du jetzt dein eigenes Frontend-Projekt nach dieser Folge aufsetzen möchtest.
Ja, würde ja aber auch bedeuten, wenn ich jetzt so meine mentale Liste von Tools durchgehe, dass ich erstmal ziemlich viele habe, wenn ich jetzt ja damit so wirklich alleine loslegen möchte. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Vite jetzt auch dafür da, um eine Website nachher schneller verfügbar zu haben, dass ich das JavaScript entsprechend als kleine Häppchen dann an den Client senden kann, wenn sie benötigt werden. Aber Vite an sich, also da ist jetzt kein Must-Have, wenn ich das richtig verstanden habe, um es zu nutzen.
Also es macht, übernimmt das Transpilen auch für dich mit, ne? Du sagst sinngemäß, hey, das ist ein React-Projekt und ne, das und das muss angewandt werden und das ist die Konfiguration und dann macht es das für dich. Und es baut dir halt das ganze Artefakt am Ende zusammen, was du auf deinem statischen File-Server ablegen kannst, damit Leute das dann abrufen können. Okay. Ne? Und während der Entwicklung ist gerade so dieses dynamische Nachladen auch so auf Komponentenebene, das heißt, da passiert sehr viel im Netzwerk Tab in deinen DevTools im Browser, aber wenn du dann die Seite ausgeliefert hast, ist das natürlich ein bisschen anders, ein bisschen optimierter. Genau. Aber auch da, wie gesagt, Webpack ist auch fein oder, keine Ahnung, gibt da noch Rollup und keine Ahnung wen noch, die du einsetzen kannst, das ist eine feine Sache und ja, wie gesagt, wenn du jetzt starten willst, würde ich sagen, schau dir mal Vite an, weil das ist der wenigste Code, den du schreiben musst. Wenn du sagst, ich will aber viel konfigurieren, dann ist Webpack auch in Ordnung, auch wenn es vielleicht nicht der goldene Goldstandard mehr ist.
Wenn ich jetzt ein Spring-Projekt oder genauer gesagt ein Spring Boot-Projekt haben möchte, um damit loszulegen, um damit jetzt wirklich eine Anforderung umzusetzen, dann gehe ich auf Start.Spring.io, sage, was ich da nutzen möchte und dann ist vieles von den Toolings schon da und vieles von den Libraries. Jetzt möchte ich gar nicht meinen Anspruch haben und sagen, so, das gibt es doch bestimmt für die JavaScript-Welt auch, aber hast du irgendwas, was du empfehlen würdest, wenn ich sage, ja, ich möchte auch gern so einen Opinionated Stack haben, auch wenn ich mir den jetzt nicht alles rausgesucht habe, sondern mein Anspruch ist eigentlich nur schnell zu starten. Wo sollte ich da mal schauen?
Dann suchst du dir eines der Frameworks aus. React selber empfiehlt ja heutzutage, dass du zum Beispiel Next.js einsetzt. Im Vue-Umfeld gibt es Nuxt. Im Angular-Umfeld heißt das, glaube ich, Angular Elements. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, googeln, welches Framework da das empfohlene ist. Beziehungsweise Angular ja selber bietet ja schon so einen Starter an über die Angular CLI. Und bei Next zum Beispiel habe ich gerade noch mal gegoogelt, kannst du Create Next App ausführen. Das heißt, du machst npx create-next-app. Ja, und dann sagt dein Terminal dir, hey, wie heißt dein Projekt? Willst du TypeScript verwenden? Willst du ESLint, Tailwind und keine Ahnung was verwenden? Und dann kannst du ja oder nein auswählen. Also du klickst dich dann da durch diesen Wizard durch und danach hast du ein opinionated Next.js-Projekt aufgesetzt. Und ich würde sagen, das ist im Frontend so der quasi Standard ist, dass du da solche Konfiguration, solche Anwendungen findest, mit denen du dann schon mal starten kannst.
Ja, ist doch super. Ja, also ich meine gerade auch, wenn ich einfach nur mal sagen will, okay, mich interessiert das Thema jetzt gerade, ich habe da Bock loszulegen, dann will ich ja gerade nicht so viele Entscheidungen treffen müssen, sondern da will ich ja wirklich, also meiner Meinung nach, ich Marco, würde dann gerne loslegen, würde dann gerne gucken, so, wie funktioniert das jetzt alles? Und nachher, wenn ich ein bisschen Oberwasser hab, dann mal gucken, links und rechts so. Was tue ich hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Was kann ich da optimieren?
Ja. Ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, auch für Produktivprojekte. Also gerade so, nehmen wir mal jetzt Next.js als eines der Beispiele, da wird halt mit sane Defaults, hoffen wir mal, ein Projekt hier zusammengebaut. Du kannst ja trotzdem noch eine Library installieren, wenn du sagst, ich will aber jetzt Bootstrap da drin haben, weil ich mache halt jetzt Styling über Bootstrap, weil das ist mir einfacher. Musst vielleicht ein bisschen googeln, wie du es konfigurierst, aber du kannst es dir ja noch installieren. Und das kannst du auch produktiv verwenden. Also ich glaube, wenn du später auch bei älteren Projekten bist, dann stellt sich eher die Frage, was du am Build-Tool nochmal konfigurierst und was du da anpasst. Also von daher ist der Weg, den du da jetzt so intuitiv eingeschlagen hast, wahrscheinlich sogar der beste.
Sehr schön. Mit diesen Worten kommen wir doch bestimmt auch zu einem guten Schluss, Daniel. Ja, ich finde super, dass du da warst, Daniel. Ich wünsche dir einen guten Start gehabt zu haben bei deiner neuen Herausforderung. Ich musste mal gerade überlegen, ob das jetzt hier die richtige Satzkonstruktion wird. Ja, und super, dass du dir die Zeit in deiner Elternzeit genommen hast, hier in den Softwarecast zu kommen.
Immer wieder gerne.
Danke sehr. Ciao.
Ciao.